Fill in. Dein Schlagzeug-Podcast. Rund um Instrumente, Technik und Rhythmen. Von Band bis Philharmonie. Mit Philipp.
Hey, schön, dass ihr wieder da seid. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir haben mittlerweile schon August, Monat Nummer 8 diesen Jahres und die Sonne gibt sich redlich Mühe, dem August die nötige Wärme zu verschaffen. Es gibt jetzt heutzutage, da das Thermometer an der 30-Grad-Marke kratzt, zwei Möglichkeiten. Entweder wir gehen an den Badesee oder wir verschaffen uns einen kühlen Moment im Proberaum bei einem Getränk und coolen Rhythmen, und genau dieser zweiten Variante möchten wir uns heute widmen, denn ich habe einen Gast eingeladen, der sich mit Rhythmus und Musik bestens auskennt. Sie ist nicht nur staatlich geprüfte Ensembleleiterin, sondern arbeitet auch als Schlagzeug- und Cajonlehrerin, und heute Abend hat sie sich Zeit genommen. Hi Manu, schön, dass du heute mein Gast bist.
Hi Philipp, grüß dich und vielen, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich hoffe, dir geht's gut. Und übrigens, herzlichen Glückwunsch zur mittlerweile 51. Folge. Ne? Juli, glaube ich, am 27. war Jubiläum. Deswegen nochmal ein warmer Applaus von mir. Habe ich das richtig im Kopf?
Ja, Manu, hast du absolut richtig im Kopf. Vielen Dank für deine Glückwünsche.
Sehr gerne. Und es ist mir eine Freude, hier zu sein bei dir heute.
Dankeschön. Das ist ja eine richtig schöne Begrüßung deinerseits. Im Kern dieser Folge soll der Trommelstock stehen. Der Schlegel, sagt man bei uns. Wie sagt man denn bei euch in Bayern? Das ist jetzt schon wieder eine Folge über die Grenzen hinaus.
Ich war auch hier. Ich habe ein bisschen reingehört natürlich bei dir. Bei uns sagt man auch Drumstick, Stick oder Schlegel. Also ist jetzt nichts anderes.
Erinnerst du dich denn noch an deine ersten Drumsticks? Waren es denn die Kochlöffel in der Küche oder hattest du von Anfang an gleich längerfristig verwendbare Exemplare in den Händen?
Also meine Mama, die meint ja, ich hätte damals schon als Kind auf so Recyclinghofverpackungen draufgehauen mit so Stiften und sowas. Da kann ich mich nicht dran erinnern. Also wie gesagt, vielleicht hat meine Mama da ein besseres Gedächtnis, ich weiß es nicht. Aber meine ersten richtigen Sticks, die habe ich tatsächlich noch. Ich habe da so eine Erinnerungskiste mit Souvenirs und da sind auch meine ersten Drumsticks drinnen. Die sind schon ziemlich vom Holz zerfressen, aber die habe ich mir aufgehoben, weil ich habe damals mit der Schülerband noch beim Faschingskonzert gespielt, bei mir in der Schule, und da haben wir uns die Haare mit so Einmalfarbe bunt gefärbt. Und deswegen sind die Sticks, jetzt habe ich sie leider nicht dabei, deswegen sind die so mit einer orangenen Einmalfarbe besprüht und so. Also sind jetzt nicht die besten Sticks, würde ich heute nicht mehr so gerne spielen, aber also einfach eine schöne Erinnerung. Ja, also meine ersten Sticks sind nicht zerbrochen oder so, sondern mit Rauchspray besprüht und leben noch.
Ja, manchmal kann so eine Lackschicht ja auch hilfreich sein für eine längere Haltbarkeit.
Absolut, genau, absolut. Hast du deine noch?
Nee, muss ich gestehen, habe ich nicht mehr. Meine ersten, an die ich mich erinnern kann, waren tatsächlich blaue Plastiksticks. Das war so ein Disney-Schlagzeug, das gab es zu Ostern.
Ist schön.
Und ja, wirklich schön. Die Fälle waren auch relativ schnell dann für die Tonne. Und was ich eben noch weiß, dass ich mit diesen blauen Plastiksticks jede Bühne im Umkreis bespielt habe, den Sandkasten, das Bett von den Eltern, auch da stand das Schlagzeug tatsächlich drauf.
Super, ja, schön. War eine tolle Investition, oder? Weil wer weiß, wenn du das nicht gekriegt hättest, wärst du halt noch dabei. Es sind immer so, ja, schöne Momente, ne?
Ja.
Wegweisend.
Genau. Und wegweisend ist das richtige Stichwort, Manu. Du hast gerade die Schulband erwähnt. War das dein erstes richtiges Band- und Orchesterprojekt? Und wie fing es bei dir an? Wie ging es dann auch nach der Schulzeit weiter?
Es war meine erste richtige Band im Schulkontext. Ich hatte aber relativ zeitgleich tatsächlich noch meine allererste richtige Band so im, ich sage jetzt mal, im Freundeskreis. Wir waren damals eine Mädelsband. Wir haben Melodic Punkrock gemacht. Und ich bin auch mit den drei Ladies, mit den Evil Ladies, Evil Hitman haben wir geheißen, immer noch sehr, sehr gut in Kontakt. Also falls ihr das hört, ne, Liebe geht raus. Genau, also das waren so meine ersten zwei richtigen Banderfahrungen als Schlagzeugerin, sage ich jetzt mal. Musikalische Vorerfahrungen habe ich schon früher gehabt, weil ich habe damals Flöte gespielt. Meine Eltern haben sich gefreut, mein Bruder hat auch gespielt und da waren wir nicht so fleißig am Üben, entsprechend oft hat es gekickt. Und ich war auch mal im Kirchenchor tatsächlich als Kind. Aber genau, also das sind so meine ersten wirklich relevanten Erfahrungen so in der Gemeinschaft, dann zur eigenen oder zu den eigenen ersten Bands quasi dann wirklich kam.
Bei den ersten eigenen Bands muss man sich ja auch als Schlagzeuger erstmal ein Stück weit finden, klar, die Stilistik kennenlernen, das Equipment. Wie bist du damals vorgegangen, als es darum ging, den richtigen Drumstick zu finden?
Du, ich hatte damals keine Ahnung. Ich habe einfach irgendein paar Stick genommen und habe gespielt. Also ich bin da nicht irgendwie großartig. Damals, das ist ja auch schon ewig her, du weißt es, als ich noch, oder als ich gestartet habe, so mit 12, 13, da war das Internet noch nicht so allgegenwärtig. Und ja, ich habe dann relativ zeitnah auch Unterricht genommen, aber da hatte ich halt meine Sticks schon gekauft und ich habe mir halt einfach welche genommen, die bequem waren, wo ich mir gedacht habe, ja, fühlt sich gut an, mit denen spiele ich jetzt. Und dann haben wir halt so gespielt. Also da bin ich jetzt nicht irgendwie in das Geschäft gegangen und habe gefragt, hey, was soll ich beachten, sondern Regal, reingefasst, geschaut, hey, was ist gut, und dann mit Handnummer und dann getrommelt.
Ja, und darum geht es ja eigentlich auch letzten Endes, wenn man für sich den passenden Stick finden möchte. Es muss sich gut anfühlen, da kann man auch mal über Konventionen hinausschießen. Also es gibt durchaus Metal-Drummer, die filigrane Drumsticks verwenden, wohingegen es auch, ja, zum Beispiel im Bereich Blasmusik oder Jazz eventuell, das weiß ich jetzt nicht sicher, aber man kann auch mit 2B-Sticks filigran spielen, wenn man möchte. Und dennoch wäre es, glaube ich, ganz gut, wenn wir an der Stelle mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, worauf man achten kann. Was empfiehlst du denn deinen Schülern, wenn Schüler bei dir anfangen und mit der Frage konfrontiert sind, welche Drumsticks sie verwenden? Ist das am Anfang vielleicht sogar eher eine Frage, die zweitrangig ist, weil man erstmal auch mit anderen, vielleicht weniger optimalen Sticks Technik lernen kann? Oder sollte man schon darauf achten, dass die Größe passt und dass die Stockeigenschaften dem Schüler dienlich sind?
Du, Philipp, das ist eine sehr gute Frage, weil manche Leute, die kommen ja zu mir, weil sie schon Sticks haben, weil es vielleicht auch schon woanders im Unterricht waren oder weil es einfach welche geschenkt bekommen haben oder aus irgendwelchen anderen Gründen auch. Und da schauen wir dann gemeinsam her, sind die Sticks gut? Ich habe ja bei mir im Unterrichtsraum zig Paare verschiedene Drumsticks von Herstellern. Ich habe Mallets, also da können wir mal durchtesten. Und wie es ist so vom Feeling her, wie wohl sich die Leute fühlen mit den eigenen Sticks im Vergleich zu anderen Sticks. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe bisher, das war schon immer so, nee, die eigenen Sticks, die passen. Also Großteil der Fälle, ich sage jetzt mal 8 von 10 Fälle. Und das ist ja das Schöne, weißt du, Drumsticks, selbst wenn du jetzt ein paar hast, wo du vielleicht nicht mehr so 100% zufrieden bist, dann kannst du es ja jederzeit ersetzen. Also das sind ja jetzt im Endeffekt natürlich, das ist unser Werkzeug, Verlängerung unserer Arme. Das muss schon passen, aber es ist auch keine Sache, wo ich sage, hey, das kaufst einmal und dann musst du damit leben für die nächsten 50 Jahre. Mhm. Wenn jetzt Leute ohne Sticks zu mir kommen, dann ist natürlich eine meiner ersten Fragen, hey, was sind die Ziele? Warum bist du überhaupt bei mir? Was soll man machen? Also, welche Musik hörst du zum Beispiel gerne? Und welche Musik möchtest du am Schlagzeug spielen? Weil wenn mir jetzt wer sagt, hey, ich möchte einfach nur so, keine Ahnung, Jazz machen, dann empfehle ich andere Sticks als jetzt irgendwie Metal-Schlagzeuger oder Schlagzeugerin. Auch Kinder jetzt zum Beispiel. Also, da werde ich jetzt nicht meine 2B oder Extreme 5B in die Hand drücken und sagen, spiel mal, weil die sind entweder zu lang oder zu schwer oder vom Durchmesser einfach zu wuchtig. Da sage ich, hey, nimm doch vielleicht die 7A oder schauen wir mal, ob wir noch was Kürzeres haben oder 5A, weil 5A, das sind ja Klassiker und da finde ich auch, dass die für viele, viele Kinder wirklich sehr gut geeignet sind.
Klar, natürlich kann man dann sagen, je nachdem, wie die Länge vom Stick ist, wie die Schulter ist, hat man bessere Kontroll- und Rebound-Eigenschaften oder andere Klänge, aber das überfordert ja auch einen Anfänger. Also letzten Endes geht es am Anfang erstmal darum, dass sich der Schüler wohlfühlt und das hat auch später noch Bedeutung. Also wir wollen uns ja auch wohlfühlen, wenn wir Schlagzeug spielen und Musik machen.
Absolut. Wo du es gerade sagst, die Schulter, das ist was man gerne unterschätzt, auch wie wichtig die ist. Ne? Also ich weiß das aus eigener Erfahrung, ich habe mal einen Stick, Marke keine Ahnung, würde ich euch jetzt nicht sagen. Mit dem bin ich jetzt persönlich gar nicht gut klargekommen, weil der hat eine unglaublich kurze Schulter. Das war wie so ein Stierstick, also der war dick, und aber leicht. Und hat eine unglaublich kurze Schulter. Und das hat mir vom Spielgefühl überhaupt nicht gefallen. Der war einfach da und wenig Rebound. Geschmackssache. Aber wo ich sage, so, hey, hat es vielleicht braucht so eine Erfahrung, weil so kommst nach und nach zu den Sticks, die dir für die aktuelle Situation einfach passen, gut gefallen. Also ist der Lernprozess einfach aus. Auch die Stick-Auswahl. Und macht Spaß, auszuprobieren.
Ja, das stimmt. Und das Ausprobieren, das gibt es ja in ganz vielen Bereichen. Ich habe es erst vor einigen Folgen mit einem Kollegen gehabt zum Thema Becken. Ähnliches gilt für die Fälle. Auch da kann man ausprobieren. Und da gibt es dann auch Drummer natürlich, die ihr Setting gefunden haben, das dann auch einfach so beibehalten. Aber bis man mal da ist, darf man nicht den Mut verlieren, auszuprobieren. Man lernt da nie aus und das gilt auch fürs Equipment. Und daher kann man da einfach Empfehlungen abgeben, wie zum Beispiel 5A. Das ist ein guter Startpunkt, ein Allround-Stick, ein gut geeigneter Anfänger-Stick.
Ja.
Und wenn es mit dem passt, kann man immer noch weiter ausprobieren. Ich erinnere mich allerdings daran, dass mein Schlagzeuglehrer irgendwann nach einiger Zeit mir einen Peiste-Stick 2B geschenkt hat. Und das Interessante da war allerdings, dass durch den erhöhten Durchmesser ich viel mehr Stick-Kontakt hatte und dazu gezwungen wurde, genauer zu spielen und den Stick genauer zu steuern. Wann empfiehlst du sowas, Manu, jetzt aus musikpädagogischer Sicht? Wie viel Spielerfahrung sollte da sein? Denn aus meiner Sicht ist das ein sehr gutes Mittel, um Technik zu üben, weil man einfach genaueres Feedback erhält, ja, noch akkurater spielen lernt.
Pauschal tue ich mich immer ein bisschen schwer. Ich würde sagen, wenn das Interesse da ist, wirklich auch fokussiert an der Technik zu üben, dann würde ich das machen. Also nach einem Jahr, zum Beispiel jetzt ganz am Anfang, finde ich das noch ein bisschen too much. Also wenn wir jetzt von modernen Drumset reden natürlich, da kommt es auch darauf an, weil wenn ich jetzt, was ich nicht mache, eine kleine Trommel dem beibringe, klassisch oder so, dann ist natürlich das Unterrichtskonzept wahrscheinlich ganz anders als jetzt mein Ansatz. Das würde ich sagen. Und so wirklich schwere, massive Sticks, wenn man auch mit Übungspads spielt, weil ich weiß nicht, kennst du die von Vic Firth, die wirklich massiven Core Master, glaube ich, heißen die weißen, habe ich ein paar von Lehrern empfohlen bekommen, hatten wir damals alle während der Ausbildung und natürlich nur am Übungspad spielen, weil die sind ja wirklich massiv. Also es wäre auch möglich, je nach Schüler oder Schülerin, vielleicht auch das gleichzeitig zu machen zum Set. Also wie gesagt, ich tue mich da mit Pauschalisierungen immer ein bisschen schwer, weil ich schaue mir die Leute immer an. Wo wollen die hin? Was motiviert die? Wo haben die vielleicht so persönliche Baustellen, aber wo können die dran wachsen, weißt? Weil wenn man einfach so Sachen hat, was man immer vermeidet, weil man meint, man kann das nicht, vielleicht ist genau dann das, wo man sagt, so hey, gemeinsam kannst du dich auf mich verlassen, schauen wir uns das mal ganz entspannt gemeinsam an. Und so würde ich auch bei so Heranführen an technischen Sachen mit schweren Sticks rangehen.
Ja, viel basiert auf Vertrauen, gerade zwischen Lehrer und Schüler. Jeder ist auch höchst individuell in seiner Entwicklung und da muss man einfach gucken, was tut dem Schüler gut, was kann ihn voranbringen und in welche Richtung kann er sich weiterentwickeln.
Definitiv.
Und ein didaktisches Mittel, auf das du da sehr gerne zurückgreifst, Manu, ist auch das Thema Sprache, also Sprache, um Rhythmus zu vermitteln. Du bezeichnest dich selber in deinem Blog auf deiner Website auch als Wortspielerin.
Mhm.
Deutet das schon darauf hin, wie du Sprache und Wortakrobatik, nenne ich es jetzt mal, in deinen Unterrichtseinheiten verwendest? Oder wie kommt dieser Begriff zustande und welche Bedeutung hat Sprache im Hinblick auf Musik für dich?
Also tatsächlich hat das überhaupt nichts damit zu tun. Da muss ich ein bisschen weiter, also nicht zu weit, keine Sorge, ausholen. Bevor ich die Ausbildung zur klassischen Ensembleleiterin gemacht habe, habe ich eine Ausbildung zur Fremdsprachenkorrespondentin mit den Schwerpunkten Wirtschaftsenglisch und Wirtschaftsfranzösisch gemacht, weil ich nämlich beim ersten Mal bei der Ausbildung zur Ensembleleiterin abgelehnt wurde. Und das mit den Sprachen, das war quasi mein Plan B. Und dann habe ich die Ausbildung gemacht. Das war eine schulische Ausbildung damals, die hat 2 Jahre gedauert. Und das hat mir nicht gut gefallen, Fremdsprachenkorrespondenz. Und dann habe ich gesagt, okay, ich probiere es jetzt nochmal, weil ich habe in der Zeit natürlich weiter geübt. Ich hatte weiter Unterricht, weil das ist einfach so eine Vision, die gibst du nicht auf, wenn es einmal ein Nein gibt. Weißt, es gibt da immer irgendwo ein Nein. Man kann auch nicht und man muss auch nicht jedem gefallen. Und das war immer so, okay, ich schaue mir das mit den Sprachen an. Und da bin ich wirklich sehr dankbar, meine Eltern auch, dass wir dir das ermöglicht haben, ist ja nicht selbstverständlich, ne? Genau, das kam tatsächlich daher, weil ich eben die Ausbildung gemacht habe und bis jetzt auch Texte für andere schreibe. Also ich habe nicht nur den Blog, den du jetzt kennst zum Beispiel, sondern ich habe mehr Websites. Ich betreue aber auch Kunden und Kundinnen. Zum Beispiel für Backstage Pro schreibe ich regelmäßig. Da ist erst gestern, glaube ich, war das ein Fachbeitrag zum Thema Spielsicherheit rausgekommen. Oder auch Betzold, gemeinsam für Bildung ist da das Motto. Da habe ich erst einen Gastartikel geschrieben für die. Total nette Leute. Und deswegen findest du auch einen Testbericht zum Karon-Baukasten bei mir. Was es damit auf sich hat, das steht dann im Artikel drin. Aber genau, das ist das. Und finde ich eine sehr schöne Idee jetzt gerade von dir. Stimmt, das kann ja auch mit meinem rhythmisch-sprachlichen Ansatz zusammenhängen. Ne? Wunderbar. Du, danke für den Gedanken. Klasse.
Ja, das klingt ja so, als würde es da bei dir nie langweilig, nee, wenn man die Brücke schlägt von Cajon-Baukasten zu Spielsicherheit. Dennoch steht für mich die Frage im Raum, wie können wir Sprache oder ja Gesang, Wortgesang verwenden, um Rhythmen zu vermitteln? Also meiner Erfahrung nach eignet sich Sprache sehr gut. Zum Beispiel, wenn ich jetzt Workshops gebe zum Thema Body Percussion oder in der Probenarbeit mit einem Ensemble, verwende ich für meinen Teil sehr gerne Sprache oder Silben. Also da gibt es ja das ganz bekannte Taketina, aber es reicht auch da, 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 da. Das finde ich einfach cool. Das funktioniert auch tatsächlich in der Praxis, wenn die Musikerinnen und Musiker mit Sprache, also ohne das Instrument, einen Rhythmus sprechen können, können sie ihn viel sicherer spielen. Mhm. Korrespondiert auch ein Stück weit mit Spielsicherheit. Also ich muss einen Rhythmus erstmal verstanden haben und verinnerlicht haben, bevor ich ihn überzeugend spielen kann.
Genau, also da bin ich zu 110% bei dir oder zu 1000%, weil das sehe ich genauso tatsächlich, wenn du einen Rhythmus nicht sprechen kannst oder nicht verstanden hast, warum auch immer, ist ja jetzt nicht schlimm so oder so, aber geht es einfach nur um die Tatsache, ich habe keinen Plan, was ich hier mache, geht auch mir so, dann kann ich ihn nicht spielen, weil wie soll das funktionieren? Also zuerst muss ins Hirn, bevor es ins Herz geht. Und das ist ja auch so, wenn es im Hirn war, dann, wie heißt das so Sprichwort, learn the rules like a pro, so you can break them like an artist. Das ist eben das, wie ich auch denke. Und die Sprache hilft dabei. Also Noten und so haben alle ihre Berechtigung, aber Sprache ist so ein natürlich menschliches Mittel, so Rhythmik erlebbar zu machen, weißt? Weil es ist, wenn ich jetzt ein Schlagzeug spiele, dann hole ich zwar den Ton auch aus den Trommeln und Becken raus, aber es kommt von außen der Ton. Und wenn ich jetzt was spreche in Rhythmus, zum Beispiel boom, tschak, boom, boom, tschak, boom, tschak, boom, das kommt von mir innen. Das ist was ganz was anderes. Ja, und deswegen glaube ich, wir sprechen miteinander, wahrscheinlich jeden Tag, die meisten zumindest. Das sind wir gewohnt und wir sprechen ja auch nicht wie ein Roboter immer in der gleichen Lautstärke, Geschwindigkeit und Betonung, sondern wir haben auch eine Sprechmelodie, weißt? Also von daher glaube ich, die Sprache kommt natürlich zu uns, was uns beim Lernen von Musik beim Fühlen von Musik sehr zugutekommen kann. Weil es natürlich auch Menschen gibt, die jetzt vielleicht sprachlich nicht so Lust drauf haben oder ihre Stärken woanders sehen, ja, verschiedene Lerntypen. Und daher ist es eine Möglichkeit mit Sprache, sich das zu vereinfachen, aber es muss nicht sein.
Du hast ja gerade schon erwähnt, Sprache kann auch melodisch sein und Sprache kann auch Musik sein, wenn man so sagen kann. Und da gibt es einen ganz interessanten Hintergrund, denn ich habe mich auch mal interessehalber damit befasst. Wie kommt es eigentlich, dass uns das sprachliche Singen oder besser gesagt Sprechen von Rhythmen das Lernen von Musik oder Rhythmen in der Musik erleichtert? Das lässt sich auch ein Stück weit anatomisch begründen. Ich habe da gerade bei mir auf dem Schreibtisch ein Buch, ich habe es noch nicht ganz gelesen, aber da geht es um die heilende Kraft der Musik von Stefan Kölsch. Good Vibrations heißt das Ganze. Und auch dein Titel Musik mit Herz und Hirn ist da sehr passend, wie ich finde, denn die Verarbeitung von Sprache und Musik im Gehirn funktioniert auf eine sehr interessante Weise. Also es gibt so eine Art Netzwerk für Sprache und für Musik im Gehirn. Und die Musikverarbeitung erfolgt primär in der rechten Gehirnhälfte. Also da gibt es einen Hörkortex mit zwei Bereichen, dem Broca und dem Wernicke-Areal. Das sieht im Profil aus wie so eine Stockente. Also so kann man sich's ein bisschen vorstellen.
Klasse.
Wie gesagt, Musik wird rechts verarbeitet und die Sprache links. Das bezeichnet der Herr Kölsch als Sprach- und Musiknetzwerk. Jetzt ist es allerdings so, dass da auch Schnittstellen bestehen. Das heißt, die beiden Hemisphären sind nicht voneinander abgedichtet, sondern das sind Verbindungen, Nervenverbindungen. Und das Ganze lässt sich nicht als separate Netzwerke, sondern vielmehr ein einziges verbundenes Sprache- und Musiknetzwerk beschreiben. Sprich, da gibt es Verbindungen im Gehirn zum Thema Musik- und Sprachverarbeitung. Und vielleicht ist das auch so die Brücke und ein Beleg dafür, ja.
Total spannend, total spannend. Also was alles gibt. Ja. Aber ich kann es mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass das Gehirn so vernetzt ist, dass das auch ja Brücken baut. So Sprache, Musik und einfach, dass das alles leichter ist. Also was wir täglich unterbewusst für Reize verarbeiten müssen und alles, es macht schon Sinn, dass da irgendwo im Gehirn so Schnellstraßen auch gibt. Also sehr, sehr spannend. Ich bin auch gespannt, wo die Gehirnforschung noch hinkommt.
Ja, da müssen wir uns dann nochmal zum gegebenen Zeitpunkt zusammenschalten, Manu.
Ja.
Und
sehr.
Darüber philosophieren.
Definitiv.
Ja. Jetzt haben wir darüber gesprochen, wie man vorgehen kann, um den richtigen Trommelstock zu finden. Wir haben darüber gesprochen, wie Sprache uns helfen kann, Rhythmen zu lernen und zu verstehen. Und Lernen und Verstehen braucht es auch, um als Schlagzeugerin in der Musikszene Fuß zu fassen. Manu, du hast selber geschrieben, es war für dich persönlich nicht leicht, weil viel Neues auf einen einprasselt oder weil es schwierig ist, sein Netzwerk zu finden. Es gibt ganz viele Dinge.
Mir persönlich geht es jetzt nicht mehr so, weil ich mache das ja auch nicht seit gestern. Also ich bin jetzt 32 und unterricht oder bin seit 10 Jahren quasi Profi, also schon relativ früh, habe ich mich selbstständig gemacht, 2013. Und ich habe jetzt mein Netzwerk und gute Kontakte, liebe Kontakte, freundschaftliche Kontakte natürlich auch in die Szene und darüber hinaus. Deswegen kann ich das gar nicht mehr so beurteilen, nachvollziehen, wie es heute ist. Ein Lehrer von mir hat mir mal gesagt, wenn du die Nummer hast, ruf unbedingt an. Weil das macht einfach gleich einen Unterschied, wenn jetzt du meine Stimme hörst oder wenn du einfach nur was von mir liest. Weil das ist einfach gleich viel, viel, viel persönlicher. Kann ich auch so empfehlen. Also immer wenn ich eine Nummer habe, rufe ich an, bevor ich eine E-Mail schreibe.
Ja, so fing es auch bei uns an, Manu. Ich habe dich ja auch angerufen.
Stimmt.
Dann kam ein paar Minuten später der sympathische Rückruf von dir und heute sitzen wir hier zusammen und können gemeinsam über die Themen, die uns bewegen, sprechen.
Klasse.
Lass uns mal auf deine Laufbahn nochmal zurückblicken. Ich bin über Umwege auf ein Video gestoßen. Da warst du in einer Fernsehsendung, ich glaube im österreichischen Fernsehen, mit Kurzhaarfrisur. Und du hast selber gesagt, es waren wilde Zeiten damals für dich als Schlagzeugerin im Bereich Pop. Und war das Schlager?
Ja.
Was waren denn deine Highlights und auf welche Erlebnisse blickst du sehr wohlwollend und sehr positiv zurück?
Ist schwer zu beantworten tatsächlich, weil meine Highlights sind nicht unbedingt das, was jetzt andere Leute als Highlights bezeichnen würden. Ich mag so gern die kleinen Dinge, so die alltäglichen Sachen. Jetzt zum Beispiel, wenn ich zum Üben gehe und ich lerne was Neues und es klingt noch scheiße, wenn ich in den Proberaum gehe und es klingt, und es fühlt sich auch gut an, wenn ich den Proberaum verlasse. Das ist so immer ein kleines Highlight und das summiert sich natürlich dann über die Zeit, ne, über die Jahre. Sind die Menschen, die ich kennenlernen durfte, gute Leute einfach, sagt man hier in Bayern. Und dann sind auch Highlights tatsächlich so Sachen, die wirklich total unangenehm waren im ersten Moment, aber unglaubliche Lernerfahrungen, wo ich heute noch drüber rede. Also ich habe zum Beispiel mal Marimba Solo gespielt und ich hatte nach, keine Ahnung, 2, 3, 4 Tagen einen kompletten Blackout. Das war ein schnelles Stück. Das ist Tanz der Hexen, glaube ich, oder so. Ich habe mich so geschämt, dass ich ohne mich zu verbeugen von der Bühne gegangen bin. Und weil ich dachte, das hat jetzt jeder gemerkt, oh mein Gott, die hat jetzt das total in Sand gesetzt und so. Im Endeffekt haben sie dann nur gesagt, hey, du kannst doch nicht von der Bühne gehen, ohne dich zu verbeugen. Wie ist denn das? Also das geht ja gar nicht. Und das war so ein Lernmoment, wo ich mir, oder den ich für mich so mitgenommen habe, so, was wir denken, dass die anderen Leute denken oder mitbekommen, ist was ganz anderes, als was in unserem Kopf stattfindet. Eine sehr, sehr gute Lernerfahrung, definitiv ein Highlight. Und ich habe mal beim Punkkonzert gespielt, ein Schlagzeug-Solo. Es war kein gutes Solo, es war keine gute Geschichte, die ich da erzählt habe, weil, das den Grund weiß ich, weil ich habe so ein Jazzier-Solo gespielt. Weißt du, so, schaut, ich kann auch was anderes als Punk und Metal und sowas, beziehungsweise Punk-Rock. Und das hat natürlich überhaupt nicht zu den Leuten dort gesprochen. Also das war ein totaler Griff ins Klo von meiner Seite. Die Leute, die müssen es fühlen. Und ich möchte es aufgeben, weil dann ist es ein gutes Konzert. Ob Fehler drin sind oder so, ach, das weiß ja nach 2 Wochen kein Mensch mehr. Meine Meinung. Aber ja, also ich bin keine Perfektionistin, sagen wir so.
Ja, Musik lebt von Gefühl. Und nur wenn man in jede Note auch was reinpackt, kann man was transportieren. Also von der Bühne quasi runterschicken zum Publikum.
Ja.
Und das ist auch das, was mich immer antreibt. Feedback vom Publikum,
ja.
Ein Dankeschön vom Publikum, von Zuhörern für die gespielte Musik. Und du hast uns jetzt in deinen letzten Schilderungen so viel mitgegeben. Ich wollte eigentlich die letzte Frage ohnehin stellen. Was möchtest du anderen noch mitgeben? Und ich versuche es mal zusammenzufassen. Freude an den kleinen Erfolgen, Freude am Weg an sich, nicht Erfolg fixiert sein. Das ist auch was ich eigentlich mit Erfolgsrhythmus transportieren möchte, dass nicht diese Zielfixiertheit ausschlaggebend ist, sondern die Freude am Tun, die Freude am Rhythmus, am Machen einfach und am Glücklichsein in diesem Moment. Und das finde ich toll, muss ich ehrlich sagen, dass du da so den Blick auf die kleinen Dinge hast und diese wertschätzt. Das ist auch heutzutage nicht selbstverständlich, wenn man so das globale Geschehen mal beäugt. Aber das ist, denke ich, unglaublich wertvoll und wichtig, dass man sich immer wieder bewusst macht, nichts ist selbstverständlich. Die kleinen Schritte muss man einfach gehen, um voranzukommen, und das kann auch Spaß machen.
Ja, definitiv. Du, Philipp, ganz ehrlich, wenn ich oder wenn du mich jetzt vor 2 Jahren oder so zu dir im Podcast eingeladen hättest, dann hätte ich dir wahrscheinlich auch noch ganz anders geantwortet jetzt auf deine letzte Frage, beziehungsweise würde ich antworten. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, mir hat es gesundheitlich seit 2022 ziemlich negativ reinkaut. Die Gesundheit tatsächlich, das Wichtigste. Das klingt so abgedroschen. Aber wenn du nicht gesund bist, wenn du körperliche Probleme hast, mentale Probleme, dann wird's auch mit der Freude an der Musik bzw. mit dem Musizieren schwer. Deswegen ist der wirklich grundsätzlichste Rat, den ich irgendwem geben kann, hey, respektiere deine Gesundheit, mental, körperlich und auch von anderen Menschen natürlich. Nicht irgendwie kleinreden oder so, ja, mein, das ist ja nur ein Schnupfen, was hast du denn? Sondern auch wirklich auf sich gegenseitig auch schauen, weißt, weil jeder von uns hat ein Päckchen zu tragen, unabhängig, ob jetzt die Person Musik macht oder nicht. Einfach schauen, dass es gut geht, weißt. Das, also jetzt nicht irgendwie so dekadent gut, sondern dass man gegenseitig als Gesellschaft, als Mitmenschen auf uns schauen. Das ist wichtig.
Stimmt, genau. Also die Zeit ist das wertvollste Gut, das Miteinander ist das wertvollste Gut. Und Manu, ja, also wirklich danke für deine weisen Worte und danke, dass du auch heute dabei warst mit deiner, ich nenne es mal, wirklich Lebenserfahrung. Da war viel Tiefe dabei.
Ich danke dir. Es war großartig. Also ich freue mich total, mit dir in Kontakt gekommen zu sein. Gell, du hast mich kontaktiert. Website, ich sage ja, es lohnt sich, eine Website zu haben, weil wenn ich die nicht gehabt hätte, hätte mich der Philipp wahrscheinlich nicht gefunden.
Und ich bin sehr dankbar, dass ich dich gefunden habe, Manu.
Tito.
Ich hatte auch viel Spaß heute, mit dir das Gespräch zu gestalten. Wie gesagt, lasst uns einfach eine tolle Zeit zusammen haben. Und unsere tolle Zeit, Manu, möchte ich traditionsgemäß, wobei traditionsgemäß heißt, ich mache das seit einer Folge, mit einer Schnellfragerunde beschließen. Und ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit, sondern starten gleich. Bei deiner Spielweise, möchtest du eher im Modern oder im Traditional Grip spielen?
Modern.
Bei den Grooves, du hast ja gesagt, du bist Pop-affin, Pop-Rock.
Ja.
Binär oder Tenor, darfst du auch mal ein 6/8-Takt sein oder soll es immer geradeaus rollen?
Oh, beides. Sowohl als auch.
Bei deinen Fällen, Coated oder Clear?
Das ist eine schwierige Frage. Kommt drauf an. Kann ich auch wieder beides haben?
Klar. Bei deinen Sticks, traditionell gehalten, im Holzlook mit hölzerner Spitze oder mit Nylon-Tipp?
Oh Gott, auf jeden Fall Holz.
Und dann noch zur Fußtechnik, eher Heel Up oder Heel Down?
Aber sowas von Heel Up.
Da spricht der Punk oder Punchrocker, um es so zu sagen.
In your face.
Gut, Manu, ja, dann bleibt mir nur nochmal mich zu bedanken für das schöne Gespräch und ich hoffe, du hattest auch Spaß.
Aber super Spon. Sehr gerne wieder, wenn du Lust hast. Ich komme wieder.
Ich hoffe, ihr konntet auch was mitnehmen und eine tolle Zeit mit uns haben. Schaut gerne mal auf Manus Website vorbei. Und habt vor allem einen tollen Sommer, egal ob im Proberaum oder am Badesee. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.
Das war Fill In, dein Schlagzeug-Podcast. Aktuelle Kurse und Angebote findest du unter erfolgsrhythmus.de.